Die Radio Wissen. Early Bird.
Die Wirtschaft in China, die taumelt seit Wochen, blicken die großen Wirtschaftsbosse weltweit gebannt bis entsetzt auf die trudelnden Börsenwerte dort. Ist klar, früher oder später hat das Auswirkungen auf andere Länder. Die Länder in Südamerika zum Beispiel, die werden mittlerweile von der Krise hart getroffen. Historische Tiefstände an den Börsen, so titelten die Zeitungen in ihren Wirtschaftsteilen. Das liegt aber auch daran, was gerade in China passiert. Anne Herberg, die ist Korrespondentin in Buenos Aires, zuständig für Süd- und Lateinamerika. Und die hat sich für uns einen Überblick verschafft und ich habe sie gefragt, welche Länder denn besonders betroffen sind.
Besonders hart trifft es Brasilien, Argentinien und Peru. Also das sind Länder, in denen die Wirtschaft seit längerer Zeit sowieso schwächelt. Es sind aber im Grunde alle Länder betroffen zwischen Mexiko und Argentinien. Also auch in Kolumbien oder in Chile, was ja immer eigentlich relativ als das Land gilt, was sehr gut dasteht. Auch da hat es ziemliche Kurseinbrüche gegeben. Und das sind ja alles Länder, also auch Peru, Kolumbien, Chile, Länder, die eigentlich so ein bisschen als Hoffnungsträger galten.
Was belastet denn die Währungen konkret?
Ja, das ist auf jeden Fall China, also die Abwertung der chinesischen Währung und insgesamt diese Sorge, dass sich die Krise dort in China weiter zuspitzt. Und außerdem, wenn man jetzt nochmal die Rohstoffe nimmt, da sind die Preise in letzter Zeit sowieso ziemlich in den Keller gegangen und das spielt sich dann Hand in Hand. Also diese Länder, die leiden unter riesigen Exportverlusten, dringende Einnahmen von Devisen, die bleiben aus oder sind deutlich geringer ausgefallen, als man das so kalkuliert hat. Und das hat natürlich den Druck extrem erhöht. Dazu kommt noch ein anderer Punkt. Die Länder Brasilien, Peru, vor einem Jahr noch, wir erinnern uns noch, da galt Brasilien noch als das riesige Boomland und das hat eben auch Auswirkungen gehabt auf Kapitalströme. Also Brasilien war ein Land, in dem die Leute Geld angelegt haben. Kapitalanleger fanden das attraktiv und das hat sich extrem geändert. Also das Kapital ist auch wieder abgeflossen von den Schwellenländern Richtung Industrienationen, auch vor dem Hintergrund, dass man nicht weiß, wird in USA, werden da jetzt Zinsen erhöht oder nicht. Und das Vertrauen in diese Länder Lateinamerikas, die ehemals Boomnationen waren, das ist einfach extrem zurückgegangen.
Gibt es denn irgendwie Strategien, über die man nachdenkt, wie man dagegen steuern kann oder schaut man sich das jetzt einfach an und hofft, dass es besser wird?
Also die Währungshüter, die Notenbanken, die reagieren noch relativ vorsichtig. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass man einfach mal abwartet, was sich da jetzt in den USA tut. Sonderfall ist so ein bisschen Brasilien. Grundsätzlich haben die Zentralbanken dort hat die Zentralbank dort eine sehr, sehr starke Rolle und die haben extrem die Zinsen erhöht. Das geht einfach auch damit einher, dass die versuchen, gegen die Inflation im Land damit anzukämpfen. Also die haben ein extrem hohes Zinsniveau. Und dann hat man natürlich Argentinien, einen totalen Sonderfall, in dem in Argentinien gibt es schon seit 2011 strikte Devisenkontrollen. Also da wird der Wechselkurs zum Dollar offiziell vorgegeben. Der Peso ist total überbewertet. Das drückt natürlich auch extrem hier auf die Wirtschaft. Und man merkt aber auch in Argentinien, wie sich eben diese Krise in den letzten Tagen zugespitzt hat. Und zwar merkt man das am Schwarzmarkt, weil hier gibt es nämlich einen Schwarzmarkt, dadurch, dass man nicht mehr offen Dollar tauschen kann hier. Und am Schwarzmarkt, einfach um mal eine Zahl zu haben, da ist der Dollar in den letzten Tagen auf über 16 gesprungen. Und der offizielle Kurs, der liegt so bei 39. Also da sprechen wir von 40% mehr fast oder ja.
Kannst du uns denn mal kurz erklären, was Devisenkontrollen genau bedeutet?
Das bedeutet, dass man nicht mehr als Argentinier einfach in eine Bank laufen kann und sagen kann, ja, ich will in Urlaub fahren, ich möchte jetzt bitte $100 tauschen. Das geht einfach so nicht. Es ging am Anfang gar nicht. Mittlerweile gibt es sozusagen die Möglichkeit, dass man, wenn man sich rechtfertigt, seine ganzen Einnahmen offenlegt, einen Antrag stellen kann, um eine bestimmte Menge an Dollar, also $100 eventuell, pro Tag eintauschen zu können für einen Urlaub. Da muss man dann aber auch schon das gebuchte Flugticket vorlegen. Also es ist ein riesiger bürokratischer Aufwand. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass die Argentinier, wir erinnern uns, die hatten ja eine riesige Wirtschaftskrise 2001 und leiden grundsätzlich als Land immer wieder auch unter ganz extremen Inflationen. Also der Dollar ist hier eine Fluchtwährung. Die Leute sagen sich, in meiner Landeswährung, der vertraue ich nicht, da lege ich kein Geld an, ich versuche Dollar zu horten. Und da hat die Regierung einfach gesagt, stopp, Wir brauchen die Devisen selber, wir müssen Schulden bezahlen, wir müssen Importe zum Beispiel von Energie bezahlen. Ihr könnt jetzt einfach keine Dollar mehr tauschen. Und dann ist einfach ein Schwarzmarkt entstanden.
Du sagst jetzt quasi, wenn man in die USA reisen möchte oder wenn man Geld tauschen möchte in US-Dollar, aber gibt es denn noch andere Punkte, wo du merkst, dass quasi diese Wirtschaftsflaute sich auf den, ich sag jetzt mal, normalen Bürger auf der Straße auswirkt?
Ja, also auf jeden Fall. Und zwar einfach eines der Punkte, bei dem man es am meisten merkt, ist natürlich die Inflation. Hier gibt es eine sehr starke Inflation. Sie hat sich ein bisschen eingependelt, aber wir reden von 30%. Also das ist, glaube ich, nach Venezuela und hier in Südamerika auf jeden Fall die größte Inflationsrate, der größte Preisverfall. Und das merkt man natürlich wirklich jeden Tag im Supermarkt, wenn man da einkaufen geht und immer weniger für das Geld bekommt, was man in der Tasche hat.
Gerade haben wir auf die Börsenwerte und Wirtschaftssituation in Südamerika geschaut. Jetzt machen wir was ganz anderes. Wir fahren nämlich mit ihr in eine Geisterstadt. So, Geisterstadt, Südamerika. Da denkt ihr vielleicht jetzt so an alte Inka-Städte versunken im Dschungel. Aber wir reden hier von einer Stadt, die erst in den 1980er Jahren abgetaucht und jetzt wieder aufgetaucht ist. Epecuén heißt die und liegt mitten in der argentinischen Pampa. Und ich wollte von Anne wissen, wie es da eigentlich aussieht jetzt.
Sieht aus wie nach einem Tsunami oder einem Bombenangriff, oder? Das war der erste Satz, den mir Norma Berg gesagt hat. Das ist eine ehemalige Bewohnerin, die mich durch Villa Epecuén geführt hat. Und ja, also das ist eine Stadt, die lag 25 Jahre lang unter Wasser. Und zwar nicht unter irgendeinem Wasser, sondern unter einem Wasser von einer Salzlagune. Also der Salzgehalt ist extrem hoch, dieser Lagune, die diese Stadt überschwemmt hat. Und übrig geblieben ist eine wirklich extrem bizarre Landschaft, also von Salz und Wasser zerfressene Ruinen. Diese Stadt ist typisch für Argentinien so im Schachbrettmuster angelegt und man sieht das dann noch sozusagen quadratische Straßenzüge, aber voller Schutt. Es stehen irgendwie noch die Gerippe von zwei Hotels, aber sonst ist wirklich alles zusammengebrochen. Von manchen Häusern allerdings steht noch zum Beispiel der Fensterbogen oder das Gitter an einem Fenster oder auch ein ganz, ganz eindrückliches Bild. Es gibt von einem ehemaligen Hotel eine Treppe, die einfach so in den Himmel ragt, wie so eine verlorene Aussichtsplattform, also Stufen, die komplett ins Nichts führen. Ja, und dazwischen stehen dann abgestorbene Baumstämme, die von diesem Salzwasser auch so verkrustet sind. Also ich habe das Bild für mich gefunden, das sieht aus wie so weiße Arme, die sich sozusagen in diesen Himmel recken. Und das ist besonders deswegen so eindrücklich, weil das liegt ganz tief im Süden der argentinischen Pampa und die argentinische Pampa hat ja überhaupt keine Berge oder Erhöhungen. Das ist also praktisch Flachland total. Das heißt, man hat so einen riesigen, tiefblauen Himmel dann über dieser weiß verkrusteten, bizarren Landschaft. Also das ist wirklich sehr eindrucksvoll, dieses Bild.
Du hast gesagt, die Stadt, die lag unter einer Salzlagune. Wie kam es denn dazu, dass die überschwemmt wurde?
Also diese Stadt, ganz kurz, um es einzuordnen, das war eine Art Ferienort, eine Art thermaler Kurort. Und der lag an dieser Lagune und diese Lagune ist verbunden mit sechs anderen Lagunen. Also man muss sich so vorstellen, es gibt ein System aus sechs Seen, die auf natürliche Art und Weise miteinander verbunden sind. Und Epecuén, diese Lagune, ist die, die am Meeresspiegel am tiefsten liegt. Also das ist sozusagen die letzte Lagune in der Kette. Warum ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil es dann in den 60er Jahren zu Klimaschwankungen kam. Also es gab erst eine extreme Dürreperiode und dann gab es eine extreme Regenperiode. Was ist passiert? Die Leute in der Dürreperiode haben gesehen, die Salzlagune schrumpft, sie verschwindet und haben gesagt, um Gottes Willen, das ist ja praktisch die Lagune, die uns die Touristen bringt. Die Lagune braucht Wasser und haben darum gebeten, dass es einen zusätzlichen Kanal gibt, der künstlich Wasser in diese Lagune leitet. Dieser Kanal wurde gebaut, wie das in Argentinien so typisch ist, erst 15 Jahre später, kam also Ende der 70er Jahre, da hat das Wetter allerdings geändert. Es gab eine Regenperiode, es hat unheimlich viel geregnet. Da wurde dieser Kanal dann gebaut und offen gelassen und dann kam zum Regenwasser zusätzlich extrem viel anderes Wasser von umliegenden Flüssen und es kam dazu noch das Wasser von diesen anderen Lagunen, die mit dieser anderen Lagune in dieser Kette verbunden sind. Also es gab drei zusätzliche Quellen, die Wasser in diese Lagune Epecuén geschwemmt hat. das hat einfach irgendwann nicht mehr gehalten. Da ist dann der Damm gebrochen und innerhalb von 20 Tagen ist das Wasser um 8 Meter angestiegen und hat wirklich diese Stadt einfach unter sich verschluckt.
Aber da haben ja um die 1500 Menschen gelebt. Wo sind die denn alle hin?
Ja, da haben über 1500 Menschen gelebt. Da gab es 250 Hotels. Man sagt, es gab insgesamt 25.000 jährliche Gäste in diesem Epiquen. Also das war wirklich ein boomendes Ferienparadies. Ja, und die Leute, die Norma hat mir das beschrieben, mit der ich durch diesen Ort gelaufen bin, das Wasser kam, innerhalb von 20 Tagen ist das immer weiter angestiegen. Es ist niemand ums Leben gekommen, aber die Leute hatten Zeit, sozusagen ihr Hab und Gut zu nehmen und mussten aber abziehen. Also man konnte dieses Wasser nicht aufhalten. Die sind dann 8 Kilometer weiter in den Nachbarort gegangen, nach Karoué, und standen absolut vor dem Nichts. Also ich habe Leute getroffen, die ihr ganzes Geld, ihre ganze Kraft, ihre ganze Arbeit, ihr ganzes Leben sozusagen investiert haben, um dort was aufzubauen. Die haben da gerade frisch ein Hotel gebaut gehabt, die Schulden abbezahlt und dann kam das Wasser. Also die standen wirklich vor dem Nichts. Und der Staat hat dann 3 Jahre später eine mickrige Entschädigung gezahlt, die meisten angenommen haben, weil sie überhaupt nicht die Möglichkeit hatten zu sagen, nee, wir wollen mehr, wir lassen uns auf einen Gerichtsprozess zum Beispiel ein und klagen auf Schadensersatz. Die hatten überhaupt nicht die Möglichkeit, weil die wirklich ja, auf der Straße standen sozusagen.
Epecuén, das ist eine Stadt, die liegt in der argentinischen Pampa und lag jahrzehntelang unter Wasser, überschwemmt vom Wasser der Salzlagune, an der sie liegt. Jetzt haben wir gerade schon gehört, dass da der Damm gebrochen ist und deswegen die Stadt quasi aufgegeben werden musste. Ist natürlich jetzt die Frage, wieso ist Epecuén jetzt wieder aufgetaucht?
Auch das hat wieder mit dem Wetter zu tun. Das Wasser ist verdampft, das Wasser ist zurückgegangen. Und so hat sozusagen diese Lagune die Ruinen, dieses versunkene Atlantis so ein bisschen der argentinischen Pampa wieder freigegeben. Das war jetzt vor 5 Jahren und mittlerweile, ich war ja wie gesagt gerade dort, ist das Wasser wirklich sehr, sehr weit wieder zurückgegangen.
Wie kommt man denn dahin? Also gibt es da eine Buslinie und da ist dann Endhaltestelle Geisterstadt oder wie stelle ich mir das vor?
Also das war schon ein Aufwand. Der nächste Flughafen ist auch 200 Kilometer weit entfernt. Ich habe einfach dann gesagt, ich nehme einen Bus von Buenos Aires aus. Es gibt hier ganz bequeme Nachtbusse, bei denen man die Sitze ganz weit zurückstellen kann. Man kann also in diesen Bussen schlafen. Die heißen Cochecama, Bettbus. Dann habe ich mich nachts da reingesetzt und bin 8 Stunden gefahren nach Epecuén. Das sind insgesamt 600 Kilometer, aber in Argentinien hat man nicht so schnelle Autobahnen wie in Deutschland, also man fährt eher langsam. Aber Epecuén liegt immer noch in der Provinz von Buenos Aires. Da sieht man mal, wie groß dieses Land ist.
Du hast gerade schon gesagt, dass dich da eine ehemalige Bewohnerin durchgeführt hat. Was erzählen die denn? Das ist doch auch vollkommen seltsam, wenn man dann durch so eine Stadt läuft, wo man zur Schule gegangen ist, aufgewachsen ist, gelebt hat und dann quasi jetzt Touristen da durchführt, oder nicht?
Das ist ganz lustig, dass du das sagst, weil genau das hat Norma Berg zu mir gesagt. Die ist nämlich ausgebildete Touristen, also Fremdenführerin. Als sie 20 war, hat sie sozusagen ihre Ausbildung abgeschlossen als Fremdenführerin mit der Idee, ach, ich will ausländische Touristen durch Argentinien führen und am besten irgendwann mal nach Europa gehen und dort als Fremdenführerin arbeiten und von der alten Geschichte Europas erzählen. Ja, und alles kam komplett anders. Und sie sagte zu mir, ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann Leute durch meine eigene Stadt führen werde und von der Tragödie meiner eigenen Stadt erzählen werde. Und sie hat aber auch gesagt, dass es für sie eine Art Therapie ist. Also sie hat, man sieht sie da durchlaufen und sie geht dorthin und sagt, na, da wohnte dieser und da wohnte meine Freundin und da war mein Haus und hier war der Tanzpalast und dort war das Kino und hier war jenes Restaurant und siehst du, da steht noch dieses, da steht noch jenes. Also sie ist wirklich in dieser Landschaft zu Hause. Aber andere zum Beispiel, die ich auch getroffen habe, die gehen gar nicht mehr gerne in diese Ruinenlandschaft. Für die ist das ein ganz großer Schmerz, einfach weil sie ja ihr Leben sich praktisch um 180 Grad gedreht hat nach dieser Katastrophe. Also die erinnern das nicht gerne. Und ich habe noch einen anderen Herren getroffen, Pablo Novak, ein Herr von 85 Jahren, der ist 1930 geboren worden, hat sein ganzes Leben in Epecuén auch verbracht und lebt mittlerweile nur 1 Kilometer sozusagen von der Grenze entfernt, bis wohin das Wasser damals gelangt ist. Und da lebt er in so einer Bruchbude und will da auch nicht weg. Er sagt, ich bin in Epicuen geboren, ich möchte hier auch am besten sterben, und hat so ein verrostetes Fahrrad und fährt immer durch die Stadt und freut sich, wenn die Touristen ihn was fragen, wenn er ihnen erzählen kann, wie er damals das Leben in dieser Stadt wahrgenommen hat. Und er erzählt eben, wie das damals war in den 40er Jahren. Es gab 3 Zuglinien aus der Großstadt, also aus Buenos Aires in diese Stadt, und das war wirklich auch ein bisschen ein mondänerer Kurort, und er erzählt, wie die Leute kamen und was es Schönheitswettbewerbe hat es gegeben und Feste hat es gegeben, und er hat dort seine Frau kennengelernt. Also das ist so richtig, man erlebt die Stadt in seinen Erzählungen auch nochmal von Anfang an.
Glaubst du denn, dass die Geisterstadt am Ende genauso viele Touristen irgendwann anziehen könnte, wie es der mondäne Kurort getan hat?
Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung jetzt im Nachbarort Carué. In der Tourismusbehörde, da sitzen zwei sehr junge und engagierte Mitarbeiter, die einfach ganz, ganz große Hoffnung darauf setzen, dass man jetzt aus dieser Mischung, aus dieser Geisterstadt, die einfach das Interesse weltweit geweckt hat, aus den Thermalquellen und noch aus, ja, dass man einfach ein schöner Ort ist in der Pampa, wo man sich erholt, wo gestresste Großstädte einfach mal ausspannen können, dass man da einfach, dass man da einfach wieder Touristen anlockt. Das ist die Hoffnung. Der Tourismus ist angestiegen, aber er ist natürlich noch nicht auf das Niveau angestiegen, wie es damals in Epicuen war. 25.000 Gäste jährlich, das hat man bis heute noch nicht.
Da möchte man ja nur hoffen, dass es nicht wieder eine Regenzeit gibt und Epicuen nicht am Ende wieder versinkt. Das wäre ja traurig.
Ja, aber da hat man jetzt tatsächlich vorgesorgt. Das wird so nicht mehr passieren. Und zwar hat man vorgesorgt mit Hilfe von einem holländischen Ingenieur. Und zwar, Holland liegt ja auch unter dem Meeresspiegel. Und da hat man sich einfach Hilfe geholt und hat gesagt, so, wir müssen jetzt tatsächlich was machen. Und die haben eine Art Poldersystem eingerichtet. Also eine Art System, dass, wenn es tatsächlich wieder dazu kommt, dass dieses System aus verschiedenen Lagunen, diese Kette, dass die wieder vollläuft mit Wasser, dass es da inzwischen Kanäle gibt, die das Wasser Richtung Meer abpumpen. Das Meer liegt 200 Kilometer weiter südlich. Also sozusagen, es kann theoretisch nicht mehr passieren, dass Epicuen erneut überschwemmt wird.
Was die Holländer nicht alles können. Super. Zum Beispiel Dämme bauen, um eine Geisterstadt mitten in der argentinischen Pampa quasi zu erhalten, wenn ihr dahin wollt. Die wird es also noch eine ganze Weile geben. Epicuen heißt die. Und Anne Herberg hat uns davon erzählt.
Die Radio Wissen. Early Bird.